Stell dir vor, du bekommst die Möglichkeit, deine und die Zukunft des Landes mitzugestalten. Und du lässt diese Chance einfach ungenutzt. Und genau das passiert nämlich, wenn du nicht wählen gehst, wenn du deine Stimme einfach nicht einsetzt. Deine Stimme zählt, jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt, um mitzubestimmen, wer unser Land lenken wird, wer seine Werte, seine Ideale, seine politischen Überzeugungen einbringen kann. Und wenn du deine Stimme nicht abgibst, dann lässt du diese Chance einfach so verstreichen und andere entscheiden für dich. Demokratie lebt von dir, von deiner Stimme. Denn jede Stimme zählt.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 572. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der werte Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Ja, und das war dann quasi auch schon. Die Woche ist wieder ein bisschen schwierig durchgetaktet von Terminen. Der ein oder andere auch ein bisschen angeschlagen. Von daher heute nur kleines Besteck in Anführungszeichen. Aber wir haben trotzdem ein bisschen was, was wir bereden wollen. Und bevor wir natürlich über das Sportliche der Eintracht und dann auch kurz über die Mitgliederversammlung sprechen, müssen wir euch natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns hier finanziell und auch anderweitig unterstützen könnt. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Support-Seite und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die uns hier seit vielen, vielen Jahren unterstützen, und an die besonderen Dank, und die Menschen, die uns von Zeit zu Zeit unterstützen, weil es vielleicht auch gerade finanziell oder so nicht anders geht, auch an die vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn noch der ein oder andere dazukommt. Dann müssen das auch gar keine großen Beiträge sein und dann können wir hier einfach doch Woche für Woche die Sendung machen und über die Eintracht reden. So, und über die Eintracht reden wollen wir jetzt dann auch tun. Die Eintracht hat am vergangenen Wochenende, wie wir es in der letzten Woche erwartet haben, gewonnen und sogar genauso gewonnen, wie der liebe Dennis das in der letzten Woche vorhergesagt hat, nämlich mit einem 3-2-1. Gab kleinere Änderungen in der Startelf. Skiri verletzungsbedingt nicht mit dabei, der hatte ja im Spiel letzte Woche wohl irgendwie einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, ist dann ausgefallen, für den durfte Heulund ran, der dann aber auch im Verlauf des Spiels dann raus musste. Wir haben nicht mit einer Doppelspitze gespielt, sondern Ekitike als alleinige Spitze, dafür Götze und Usun dahinter. Ansonsten gab es keine großen Änderungen auf der Kieler Seite, auch kleine Änderungen. Da musste der Ersatzkeeper rein, der, ich glaube, seit knapp 2 Jahren kein Bundesligaspiel mehr gemacht hatte. Dafür hat er aber eine ganz ordentliche Leistung irgendwie dann da abgeliefert. Ja, am Ende gewinnt die Eintracht 3-1, und ich fand, das Spiel war wieder so mit Höhen und Tiefen, oder wie hast du das gesehen, Dennis?
Ja, auf jeden Fall, wobei man sagen muss, wir haben ja vor dem Spiel eigentlich drüber gesprochen gehabt, dass wir das gewinnen müssen, wenn wir den Anspruch haben, da oben drin zu bleiben, und das hast du erledigt. Du hast auch über viele, 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 viele Zeiten das Spiel wirklich dominiert oder auch den Stempel aufgedrückt. Aber du sagst es, es waren natürlich dann wieder Situationen dabei, und gerade die in teilweise in der Schlussphase wieder Lücken aufgetan und gelassen, das darf natürlich nicht sein. Wenn du auch dreimal, gerade auch beim Gegentor, Trapp hält ja zweimal und beim dritten Mal, und der Gegner läuft eigentlich dann mit 2, 3 Abschlüssen noch durch und schießt dann am Ende, wirkt das Ding irgendwie noch rein, ist dann irgendwie bezeichnend dafür, dass manchmal einfach die Köpfe nicht so, ja, auf 100% vielleicht waren, war jetzt gegen Kiel definitiv jetzt kein Drama, und du hast es ja wirklich souverän am Ende mit 3-1 gewonnen, hat es ja auch noch den verschossenen Elfmeter von Ekitike in der ersten Halbzeit plus am Ende noch das Abseitstor. Also von der Leistung her muss man sagen, ich war eigentlich ganz angetan, weil du wirklich dominiert hast, aber man muss es auch immer wieder auf den Boden zurück versetzen, sich anschauen, gegen wen hast du denn da gespielt? Und Kiel war auch wirklich über lange Strecken des Spiels schlecht, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das könnte auch mit ein Grund sein, warum man da am Ende des Tages dann nicht die Konzentration so hoch gehalten haben. Man muss dazu sagen, das ist jetzt auch alles Jammern auf hohem Niveau. Ne? Also wir haben 3-1 gewonnen. Das war ein doch durchaus ungefährdeter Sieg, was jetzt nicht daran lag, dass wir über komplett 90 Minuten hoch dominant waren, sondern auch, wie du es gerade eben gesagt hast, in erster Linie daran lag, dass Kiel in den 90 Minuten auch durchaus gezeigt hat, dass sie aus Torchancen, die sie vielleicht haben, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie rausholen. Die hatten natürlich auch so ein paar Druckmomente, aber wenn sie dann Torschüsse hatten, und da erinnere ich mich zum Beispiel an die eine Szene in der ersten Halbzeit, wo wir so einen blöden Konter irgendwie haben, wo dann auch der Abschuss von dem nachlaufenden Kieler Spieler jetzt auch nicht so voller Wucht und Genauigkeit war, dass man sich da jetzt irgendwie Sorgen machen musste. Und ja, dieses 3-1, also das Gegentor, was wir dann da gefangen haben, da würde ich Trapp null Vorwurf machen.
Null.
Der hält zweimal großartig. Ja, erst mit der linken Hand ist er schnell unten, dann mit der rechten Hand, dass der Ball dann halt blöd da irgendwie hinspringt, dem Kieler da wieder vor die Füße. Das kann halt einfach passieren. Das Ding darf halt von vornherein gar nicht erst dazu entstehen. Du darfst weder diesen Kopfball von Nkunku, der dann da so ein bisschen lieblos irgendwie wieder in die Mitte zurückgeht, und davor hättest du dann auch noch die Möglichkeit gehabt, durch Theat, der ja mit dem Spieler mitläuft, einfach ein bisschen konsequenter in diesen Zweikampf reinzugehen, dann kommt auch der Kieler Spieler da gar nicht erst dazu, da dreimal aufs Tor zu schießen. Also das haben wir vorher irgendwie ein bisschen verbockt, den haben wir uns selbst eingeschenkt und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen die Downside an dem Spiel, dass du es halt einfach nicht geschafft hast, das Ding zu null irgendwie hinzukriegen und dass du halt früher eigentlich den Laden zumachen musstest. Du hattest genügend Möglichkeiten, die du dir wieder mühevoll herausspielen musstest, was aber ja auch ein Stück weit zu erwarten war. Da musst du einfach früher das Ding machen. Ich sag mal, wenn es zur Halbzeit 3-0, vielleicht sogar 4-0 steht, dann ist das Thema halt auch durch und dann macht da auch Kiel nicht mehr viel.
Das stimmt, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Auch von den Positionen her, wenn du dir die Spieler anschaust, mit Götze war wieder absolut solide. Usun als, haben wir ja vorher noch gesagt, klappt das mit Startelf? Ich würde sagen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Er wurde, glaube ich, in der 70. oder sowas gegen Wahi dann ausgewechselt. Ja. Also man muss sagen, wirklich eine sehr, sehr gute, disziplinierte Leistung gezeigt. Denn auch gegen Kiel musste erstmal in den Flow kommen. Du musst dir die Chancen erspielen. Und das haben wir definitiv gemacht. Ne? Also da kannst du wirklich diesmal nicht meckern. Das Einzige, wie gesagt, manchmal die Konzentration meiner Meinung nach ein bisschen gefehlt. Und die Durchschlagskraft, es ärgert mich natürlich dann schon, wenn du dann auch so diese Elfmetersituation oder auch so ein, zwei andere Situationen aus dem Spiel siehst und einfach das Gefühl hat, wie schade, weil es hätte noch Potenzial nach oben einfach gehabt. Einerseits ergebnistechnisch und du sagst es ja, dann hast du noch mehr diesen Bann gebrochen, ist der falsche Ausdruck, aber dann ist der Gegner, dann spielt er noch weniger mit, wenn es noch früher ein bisschen höher schon stehen würde. Aber wie gesagt, 2-0 zur Halbzeit, alles super. Hat es ja dann auch wirklich niemals Gefahr, dass das Spiel nochmal kippt zur Seite von Kiel. Das sind wir auch ganz ehrlich. Also wir wollen jetzt hier nichts in Gefahr reden oder oh Gott. Das wäre ja total bescheuert.
Das war relativ schnell klar, dass man sich da jetzt nicht irgendwie viel Sorgen machen muss, dass da das Ding irgendwie nicht gewonnen wird. Ja, ich hätte halt gerne diese Serie von Kiel irgendwie beendet, die ja bislang in dieser Saison noch bei jedem Auswärtsspiel irgendwie getroffen haben. Das hätte ich halt einfach schön gefunden, wenn wir das Ding hätten irgendwie einstampfen können, aber nun gut. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, auf der einen Seite hätte es für die Motivation nochmal für die kommenden Spiele, wenn man das Ding einfach wirklich dominant 4-0 irgendwie runtergerissen hätte, dann wäre das für die Motivation nochmal eine andere Nummer gewesen. Wobei ich vielleicht auch gar nicht so unzufrieden bin damit, dass es halt eben nicht so war, weil es dann halt auch wieder zeigt, dass wir uns gegen die Kleinen, in Anführungszeichen, schon, dass wir da schon einfach 90 Minuten on point konzentriert auf dem Feld sein müssen, was ja jetzt bei den kommenden Gegnern nochmal dreimal wichtiger wird. Ja, wenn du mit
das stimmt
auch,
natürlich.
Ne, auch wenn das jetzt gegen Kiel irgendwie gereicht hat und eigentlich auch ein paar gute Dinger dabei waren, ich meine, ne, wir hatten die Tore und aber wir hatten ja auch noch die Situationen, die nicht reingegangen sind. Wir hatten den einen Abschuss von Ekitike, der so ein bisschen überhastet war, der dann neben das Tor ging. Dann hatten wir die Aktion, wo er aus der Drehung heraus den Ball eigentlich schon sehr gut aufs Tor bringt, wo der Kieler Torhüter einfach großartig reagiert. Dann hatten wir noch den Pfostenschuss von Brown mit seinem schwachen Fuß. Der, da hätte jetzt auch nicht viel gefehlt und dann wäre der drin gewesen. Ja, und dann hattest du noch diesen Elfmeter, der einfach wahnsinnig schlecht geschossen war, muss man halt auch dazu sagen. Ja, da hatte Holtby schon irgendwie eine Viertelstunde vorher angezeigt, in welche Richtung Ekitike schießt. Das ist auch irgendwie ein bisschen...
Stimmt, ja.
Aber wenn du mit solchen nachlässigen Aktionen jetzt am Samstag gegen die Bayern agierst, dann wird das schon... eine sehr harte Nummer.
Da also sagst
da
du genau das
muss
Richtige.
Da muss eine andere Energie und ein anderer Spirit auf dem Platz.
Und das ist wichtig, dass du das, dass man das einerseits erkennt. Auf der anderen Seite, wenn du dir auch, du hast die Tore schon angesprochen, wie viel Platz du da hattest natürlich. Ne? Also das Tuta-Ding, der, glaube ich, 10 Meter im Umkreis steht keiner um Tuta rum. Aber auch bei der Larsson-Geschichte, ich glaube, Brown köpft ihn ja rein und er kann in ganz in Ruhe, ach, mit dem Fuß komme ich nicht richtig dran, nämlich das Knie hast du nie und das Tor von Usun, da muss man sagen, so viel Zeit, typisch wie bei, früher bei FIFA auf der Konsole, wenn du aus der Richtung und Dresden am Torwart vorbei warst, immer ein Tor. Das hat er super gemacht, aber trotzdem, das sind Tore, die wirst du gegen etwas bessere Gegner, in der Form wirst du diese Situation entweder gar nicht oder in deutlich geringerer Anzahl bekommen. Und ja, dementsprechend
also
ist es ganz wichtig, das zu durchzusetzen.
Dass die Bayern-Abwehr, die ist jetzt auch vielleicht nicht so auf Peakhöhe, aber dass die einen Ball irgendwie so rausspielen wie bei dem 3-0 von Usun, wo er quasi das Ding in aller Ruhe weiß, wo der hinpasst und der ihm quasi vor die Füße gespielt wird, das wirst du jetzt mit der Bayern-Abwehr wirst du das nicht erleben.
Vielleicht, ja. Wäre schön, wenn wir es erleben würden, aber kannst nicht davon ausgehen. Und da merkst du natürlich, dass du diesen Platz, den du da jetzt hattest, das wird schon eine ganz andere Nummer werden. Und ich bin voll bei dir, dass du ganz anders konzentriert sein musst. Und das ganz Wichtige ist, die Chancen, die Kiel jetzt hatte, und die hatten ein paar zwischendrin, du hast ja auch schon die Szene aus der ersten Halbzeit angesprochen gehabt, da ist schon was, wenn da, ich sag mal, jetzt ein anderer Spirit und eine andere Willenskraft und Präzision dahinter ist, dann wird es schon da auch gefährlich. Dann, ich weiß ja gar nicht, ob es vorm 1-0 oder nach dem 1-0 von uns war, die Szene.
Nach dem 1-0.
Nach dem 1-0, aber also das kann schon schnell auch zu einem ganz anderen Spielverlauf führen. Und da müssen wir einfach aufpassen. Jetzt darf keiner denken, oh, Friede, Freude, Eierkuchen ist jetzt alles super geil. Es war ein Pflichtsieg, so muss man es ja abhaken. Die Eintracht hat eine gute Leistung gebracht, alles prima. Wir wollen es, wie gesagt, nicht schlecht reden. Aber du darfst jetzt auch nicht hier die Höhenflüge bekommen, denn du wirst einfach eine ganz andere Spiele wieder erleben. Auch von der, sind wir uns auch einig, auch mit der Ausstellung, als wir am Anfang drüber noch geredet haben, ich habe ja gedacht, ich sehe nicht richtig. Das lag aber ja auch an der Skiri-Verletzung, dass ein Heulund im Mittelfeld hier anfängt, ist ja auch eher eine Geschichte, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben, eigentlich zu offensiv. Gegen Kiel kannst du das machen, zum Wegputzen und hinten aushelfen in der Abwehr. Hat er auch in dem Spiel jetzt manchmal gegen Kiel, hat man schon gemerkt, da sind die Räume einfach anders. Das geht auch, hoffen wir, ich weiß gar nicht, wie ist denn die aktuelle Info mit Skiri am Wochenende?
Hatte ich jetzt noch gar nichts Konkretes gehört. Aber ich glaube, also zumindest in der Pressekonferenz vor dem Spiel klang das jetzt nicht so, als wenn das jetzt irgendwie längerfristig ist, sondern eher halt wirklich einfach so ein bisschen auch Vorsichtsmaßnahme.
Also ich habe nämlich auch nichts
davon
mehr gehört,
ausgehen, dass Skiri wieder dabei ist und dann ist ja auch die Frage, kommt Robin Koch zurück? Aber das können wir ja gleich dann nochmal bei der Aufstellung besprechen.
Genau. Aber das sind so Sachen, da merkst du, es gibt ein ganz neues Spiel und du musst voll konzentriert sein, du musst im Endeffekt, idealerweise bist du zum Glück aus jetzt so einem Erfolgserlebnis rausgekommen. Auf der anderen Seite, wenn wir gegen die Bayern oder auch dann, das nächste Spiel ist ja dann, glaube ich, Leverkusen,
ja.
Das sind Sachen, da werden wahrscheinlich die 110% oder 120%, die wir ja immer einfordern, die gebracht werden müssen, damit du die Spiele mitspielen kannst, das reicht dann hoffentlich in irgendeiner Form für Punkte. Aber so leicht, wie es am Wochenende uns gemacht wurde, so leicht werden es uns die zwei wahrscheinlich nicht machen. Aber wie gesagt, schauen wir. Und ja, wenn wir an der individuellen Kritik oder individuelle Lobe sind, muss man ja wirklich sagen, ein Tuta hat ein solides Spiel gemacht, hat sein Tor gemacht, ein Larsson hat ein Tor gemacht, hat auch ein gutes Spiel gemacht, Usun hat mir sehr gut gefallen, Götze hat mir gefallen, dementsprechend kannst du hier viele nennen, das ist sehr gut, Ekitike über viele Situationen, so Einzelsituationen hat er mir gut gefallen, manchmal ein bisschen fahrig, Elfmeter, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das ist leider, wenn er so geschossen ist, ist er halt gut haltbar und wenn dann noch, wie du sagst, der Torwart einen guten Tag hat, dann ist er eben weg. Aber im Großen und Ganzen können wir hier fast nicht meckern und ich sehe hier keinen Grund zu sagen, mit demselben, jetzt sag mal, wenn jetzt die Konzentration noch ein bisschen höher ist und die Mannschaft einfach einen guten Flow hat, ist auch gegen die Bayern was drin.
Ja, aber es war auf jeden Fall wichtig, da die Punkte gegen Kiel mitzunehmen, nachdem ja auch an dem Wochenende die anderen ein bisschen für uns gespielt haben. Wenn man sich die anderen Ergebnisse da anguckt, dann war das auf jeden Fall wichtig, dass wir da ja die vollen Punkte mitgenommen haben. Ja, Stuttgart hat verloren. Ja. Ich weiß gar nicht, Leipzig, glaube ich, auch nur unentschieden. Ne? Die hatten ja das Freitagsspiel, genau. Also von daher wichtig, dass wir da die Punkte für uns geholt haben, damit wir dann einfach in der Tabelle weiterhin, und das ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen absurd, wir stehen weiterhin jetzt seit dem, was ist es, 14. Spieltag, stehen wir da auf dem
dritten Platz.
Auf dem dritten Tabellenplatz. Wir haben jetzt 42 Punkte. Marvin würde jetzt sagen, wir haben den
Klassenerhalt,
Klassenerhalt hiermit gesichert. Ja, also das ist einfach auch super wichtig, dass wir da die Punkte für uns.
Du sprichst es doch an, René, und wenn du schaust, dass dann Dortmund gegen Bochum 2-0 verloren hat, der Abstand, da musst du ja auch drauf, immer noch drauf gucken, ne? Das sind, waren am Anfang auch, wo man gesagt hat, uiuiui, naja, gut, sieht zwar schon ganz gut aus, aber sind nur, was waren es denn vor dem Spiel? Ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn jetzt? 13 Punkte, ja. Heißt einfach mal 3 Punkte draufgepackt. Das ist schon genial. Das ist auch tatsächlich dann irgendwann ein Polster, wo man sagen kann, wenn hier nicht alles total schief läuft und alles total zusammenbricht, solltest du es irgendwie hinbekommen, auch noch ein paar Punkte in der Rückrunde einzusammeln. Also da sind dann so Abstände dann schon entscheidend und ja, dementsprechend ist schon eine geile Sache. Hätte das jemand vor der Saison, da haben wir ja auch letzte Woche schon mit Patricia drüber gesprochen, hätte doch keiner gedacht, dass du es so schaffst, so konsequent dich da oben festzusetzen und dann auch gegen die Kleinen. Das musst du einfach auch erstmal gewinnen. Das ist halt so, ne? Dann hast du hier wieder deine Punkte geholt und manch anderen ist es nicht gelungen und rucki zucki hast du wieder ein schönes Polster zwischen dich gelegt. 5 Punkte vorne auf Platz 4 ist natürlich jetzt nicht die Welt. Und auch hinter Leipzig wird es ja dann sehr eng. Ich glaube, bis, ich weiß es gar nicht, wer ist denn da noch? Wolfsburg, glaube ich, mit 33 Punkten, Neunter.
Mit 33, Neunter. Also bis dahin bist du noch relativ dicht, in Anführungszeichen, dran.
Genau.
Ja, ne? Der erste nicht-europäische Platz ist aktuell Stuttgart auf Platz 7 mit 35 Punkten. Das sind jetzt auch 3 Spieltage und dann kann die Nummer halt schon anders aussehen. Ne? Also spätestens jetzt nach den beiden Spielen, die jetzt dann kommen werden. Und ja, wir haben die Hoffnung, da irgendwie Punkte mitzunehmen. Aber ich glaube, wir können jetzt auch nicht irgendwie hoffen, dass wir da die Maximalausbeute irgendwie mit rausnehmen. Sondern wenn man mal realistisch ist, dann sind es vielleicht im Worst Case, wenn man nur auf wir nehmen Punkte mit, dann ist es zweimal unentschieden. Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht eins noch irgendwie glücklich gewinnen. Also mit mehr als 4 Punkten würde ich da jetzt nicht irgendwie spekulieren wollen, aber dann, ne, wenn
bei wie vielen Spielen? Welche Spiele hast du jetzt? Also Bayern, Leverkusen und Bayern, Union schon dazu, oder?
Nee, nur Bayern und Leverkusen.
Okay, dann sind 4 Punkte auf jeden Fall. Ich sag, da würde ja, ich sehr
mit,
feiern.
Mit mehr würde ich nicht spekulieren. Also, ne? Ich glaube, realistisch, wenn du es wirklich hardcore realistisch siehst, dann gehst du da halt einfach mit 0 Punkten am Ende des Tages aus den beiden Spielen raus. Und dann wird die Nummer da halt schon nochmal komplett anders gewürfelt.
Ist das, ja, da bin ich tatsächlich nicht hundertprozentig bei dir, weil ich glaube schon, dass wir mitspielen können, auch so ein Spiel lange ausgeglichen halten können. Ich glaube, das ist dann tatsächlich die klassische Tagesform, die hier entscheidet, ob wir Punkte mitnehmen oder nicht.
Ja, ja.
Dass du da was nichts dominierst und dass du hier nicht deinen Stempel aufdrückst. Ich denke, da sind wir noch lange nicht so weit. Aber es ist, wir sind auch weit weg davon, dass man sagen muss, hier kommen die Über-Bayern oder Über-Leverkusener, die uns hier an die Wand spielen. Wenn wir es hinbekommen, und das ist ja eigentlich die große Kunst, einigermaßen den Fußball auf den Platz zu bringen, den wir spielen können, hast du ja auch gesehen, dass selbst bei Spielen, die nicht so hundertprozentig laufen, haben wir ja auch bei Wolfsburg, Gladbach, wo du immer gesagt hast, am Ende vielleicht dann auch noch das Hoffenheim-Spiel hast du am Ende ja noch aus der Hand gegeben, aber gut, das sind halt alles Sachen, du hast ja unentschieden auch dort geholt. Jetzt musst du einfach gucken, dass du auch das vielleicht, wo du mal einen Punkt gegen oder zwei Punkte gegen die Hoffenheimer hast liegen lassen, holst du jetzt vielleicht ein oder zwei Punkte dann eben mal gegen auch die Bayern oder die Leverkusener. Also da hoffe ich einfach drauf, dass du auch diesen Willen und den Biss hast und dass der Trainer und das ganze Staff-Team auch das hinbekommt, die so zu motivieren und vielleicht dann auch auf so Spiele zu gehen, wo sie sagen, hier vor vier Wochen, drei Wochen Hoffenheim, da haben wir am Ende das verschenkt, jetzt wollen wir im Endeffekt mit Vollgas, dann holen wir uns diese Punkte jetzt eben in München oder zu Hause gegen Leverkusen. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, auch diese Serie, immerhin, also musst ja auch, kannst ja auch viel mit spielen, dass du eben es einfach versuchst, in die Köpfe rein zu transportieren. Und von der Fähigkeit her, glaube ich, haben wir einen Kader, der da mitspielen kann.
Ja, also wenn wir gut unterwegs sind und mit dem nötigen Selbstvertrauen da reingehen, dann haben wir auf jeden Fall einen Kader, mit dem wir die Mannschaften ärgern können. Und ich glaube auch, dass der Trainer clever genug ist, da das soll jetzt gar nicht irgendwie so abwertend klingen, wie es vielleicht gerade rüberkam, aber ich glaube schon, dass Tino Topmöller da in der Lage ist, auch einen Matchplan hinzulegen, mit dem du auch die Bayern und auch Leverkusen durchaus vor Probleme stellen kannst. Ich meine, in der Hinrunde haben wir es ja auch gesehen, dass wir gegen die Bayern da auch mit dem nötigen Willen und mit der nötigen Geschwindigkeit da auch Möglichkeiten haben. Aber es wird halt auf jeden Fall eine Herausforderung. Also es wird jetzt kein, auch wenn das eine Spiel zumindest an einem Sonntag ist, es wird jetzt kein Sonntagsspaziergang.
War das nicht gegen die Bayern, wo wir in der Nachspielzeit noch einen Ausgleich gemacht haben?
Ja, ja, das war der Run von Marmoush, der dann da noch eiskalt das 3:3 gemacht hat, wo dann das Stadiondach danach weggeflogen ist.
Ja.
Also das war ein hochemotionales Spiel und es fühlt sich immer noch an wie ein absoluter Sieg eigentlich.
Ja. Ja.
Aber auch da haben wir ja gezeigt, dass es halt einfach auch drum geht, aufmerksam zu sein. Das war ja viel auch im Hinspiel, wo wir hinten drin standen, wo wir viel auch mit Mann und Maus abwehren mussten und dann halt auch so ein bisschen unsere große Stärke der Geschwindigkeit und der Konter ausgespielt haben, was wir ja zum Beispiel am Wochenende gegen Kiel überhaupt nicht gemacht haben. Und da wären ja durchaus auch Möglichkeiten da gewesen. Stimmt. Aber so richtig Pace und so weiter war da jetzt ja nicht. Also das muss dann schon am Wochenende nochmal anders sein. Da musst du diese Momente irgendwie nutzen, weil ich glaube, jetzt irgendwie spielerisch uns die Bayern dahin legen, werden wir nicht können.
Nein, aber ich denke, du wirst große Räume haben. So ist es einfach bei den Spielen. Die Bayern werden uns nicht das Spiel machen lassen.
Nee, zumal es ja für die auch ein Heimspiel ist.
Ja. Also. Na, ich meine nur, also das würde mich sehr wundern. Also du hast aber auch gemerkt, und ich finde, das ist schon so in den letzten Wochen. Die Bayern stehen zwar oben, ich sage jetzt mal, mit einem, ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn der Abstand mittlerweile? Das sind auch relativ
8 Punkte auf Leverkusen.
8 Punkte. Aber das, finde ich, zeigt sich nicht unbedingt in der Spielweise, was da teilweise gespielt wird. Da sind schon auch immer mal, sind auch immer mal für den Bock gut, wie man so schön sagt. Da sehe ich auch schon eine Chance, dass man, es gab ja Saisons, wo du gesagt hast, meine Güte, die Bayern kommen, hoffentlich überfahren sie uns nicht komplett. Da waren meistens die Spiele, die wir dann noch irgendwie gewonnen haben. Aber es ist in dem Sinne, finde ich, hast du wirklich diesmal eine Möglichkeit, hoffentlich nicht nur über diese spielerische Abwehrschlacht, ich sage jetzt mal, zu gucken, wir stellen zwei Busse hinten rein und gucken, dass wir irgendwie über 0-0 kommen, sondern dass wir wirklich auch diese Situation ausnutzen. Du hast gerade genau richtig gesagt, eigentlich wahrscheinlich hast du genug Platz, wahrscheinlich hast du auch genug Räume, du musst sie nur konsequent rausspielen, weil das haben wir ja gesehen, das war ja auch so in den letzten Spielen vor dem Spiel von Kiel so ein bisschen der Fall, dass du die Chancenverwertung einfach noch ein bisschen konsequenter wieder finden musst, ein bisschen Spielglück gehört dazu und ich glaube, dann können wir den Abstand auf die Bayern um auf 10 Punkte verkürzen. Wäre ja schön.
Eigentlich auch nach wie vor eine wilde Nummer, dass wir irgendwie drüber reden, dass wir den Abstand auf die Bayern verkleinern. Ja. Nicht, dass wir sagen, wir müssen irgendwie den Punkteabstand irgendwie auf Platz 16 vergrößern, sondern wir reden tatsächlich darüber, den Punkteabstand auf den wahrscheinlich nächsten deutschen Meister irgendwie zu verkleinern.
Ja, sind wir uns einig, wenn er gleich bleibt, ist es auch in Ordnung. Dann meckert auch keiner von uns. Was bitter wäre, und das liegt auch so ein bisschen in dem Situativen an den zwei Spielen hintereinander gegen Platz 1 und 2 von der Tabelle aktuell, wäre, wenn du da eine richtige Klatsche bekommst. Ne? Ich glaube, das ist auch so schnell sowas, was du dann einfach. Klar, heißt dann immer, oh, komm, jetzt schüttel dich und jetzt erst recht gegen Leverkusen. Ich glaube, das wird aber dann schwer. Wenn du hier gegen die Bayern ja wirklich gut performst und da was mitnimmst, glaube ich, haben wir auch wirklich in der Woche drauf gegen die Leverkusener zu Hause nochmal eine deutlich größere Chance, dass da auch was mitzunehmen ist. Müssen wir gucken. Aber
also ich glaube, der wichtige Punkt, den du ja angesprochen hast, ist, man sieht aktuell beide Mannschaften sind schlagbar. Die Bayern sind gerade so ein bisschen besser drauf, aber sind jetzt auch nicht so hyper dominant, wie sie es vielleicht vor ein paar Jahren waren. Und wenn wir unsere PS da auf die Straße kriegen, dann können wir da auf jeden Fall auch mitspielen.
So ist es. Jetzt könnten wir viele Phrasen noch auspacken, die lassen wir aber mal weg heute.
Die lassen wir jetzt weg. Jetzt haben wir schon so viel über die Bayern und so weiter hier gesprochen, da würde ich sagen, bevor wir gleich auf das Thema der Mitgliederversammlung kommen, dann lass uns doch da auch gerade kurz dabei bleiben. Wie würdest du denn gegen die Bayern am Wochenende aufstellen?
Gut, ich sag mal, wenn tatsächlich Koch wieder zur Verfügung steht, ist er auf jeden Fall für mich auch gesetzt in dem Spiel. Das wird nämlich eine heiße Nummer mit Harry Kane. Glaube ich, ist jemand wie Koch da hinten nochmal ein guter Stabilisator.
Irgendeiner muss den Harald da abkochen. Ne?
so ist es,
um
genau.
Um mal wieder in die Wortwitzkiste zu greifen.
Und du hast natürlich einen zweiten Vorteil davon. Ich denke, jetzt ist natürlich schon mal die Thematik, wie stellen wir überhaupt auf, wollen wir Dreier- oder Viererkette spielen? Das ist für mich an der Stelle eine gute Frage. Ich würde tatsächlich eigentlich gerne vom System her mit schnellen Außen spielen, würde gerne eine Dreierkette sehen und würde gerne einen schönen Offensivfußball sehen. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, eine stabile Viererkette ist auch nicht unbedingt von Nachteil, gerade um auch den Außen noch ein bisschen Raum nach vorne zu geben, wenn sie vorne mal die Lücken haben. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie
wir
das am
besten machen. Aber das spricht doch dann eigentlich wieder dafür, dass wir wieder mit einer Dreierkette, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Koch fit ist.
Ja.
Dann hättest du ja deine Dreierkette mit Koch, Tuta.
Mhm.
Ja. Und auf der rechten Außenbahn auf jeden Fall für mich Christensen auch gesetzt.
Ja.
Und dann kannst du doch sehr variabel, so wie sie es ja in den vergangenen Spielen auch schon gemacht haben, dass du einfach gegen den Ball dann mit der Viererkette arbeitest, indem Christensen halt einfach
mit zurückrutscht
und Theat ein bisschen mehr sich nach, also die anderen drei sich ein bisschen mehr nach links rüber orientieren, dann hast du ja deine Viererkette und hast da ja deine Stabilität mit drin. Und wenn jetzt Skiri dann auch noch wieder mit dabei ist, dann hast du ja auch jemanden, der noch irgendwie dann da hinten wieder ein bisschen reinrücken kann.
Das ist halt die Frage, ob du es so willst, weil du natürlich dir auf der rechten Seite den Offensivdrang ein bisschen nimmst über das System, wie du es jetzt gerade formuliert hast, weil du natürlich mit der Viererkette und davor im Endeffekt einen Knauf noch zu hängen, plus ja, das ist für mich so eine Situation.
Ich würde keinen Knauf davor hängen. Ich würde ja nur sagen, dass du, wenn die Bayern den Ball haben, dann du dich so hinstellen kannst, und wenn du den Ball hast, kannst du es ja wieder auseinanderziehen. Ich glaube schon, dass Christensen dann im Zweifelsfall auch der ist, der dann da nach vorne pumpt.
Das ist, wie gesagt, das ist für mich die Frage, ob das die bessere Lösung ist. Ne? Da bin ich so ein bisschen am Hadern. Nee, ich verstehe auf jeden Fall, wie du meinst, dass du es sozusagen also flexibel
nicht mit,
lässt.
Ich würde nicht mit einer starren Viererkette spielen.
Würdest du nicht? Okay. Okay. Gut.
Nee.
Dann machen wir es mit der Flexibilität. Gefällt mir also auch nicht schlecht. Ne?
Ich würde tatsächlich ziemlich gleich oder ziemlich ähnlich aufstellen, wie wir am Wochenende gegen Kiel gespielt haben. Außer halt mit dem einen Unterschied, dass Højlund, der ja auch verletzt ausgewechselt wurde, das war ja wieder das Bein, wo er schon den Bruch dann auch hatte. Ich habe jetzt nichts mehr davon gehört, ob der jetzt noch länger ausfällt, aber der wäre jetzt für mich so oder so kein wirklicher Startelf.
Ja, eher dann Dahoud oder
Kandidat
Skiri, ne?
Gewesen. Der Hut hat mir auch gut gefallen, muss man auch sagen. Also über den hatten wir jetzt ja noch gar nicht gerade eben kurz gesprochen. Ich fand, als der gegen Kiel reinkam, hatte der auch wieder gute Momente. Also
ja, war absolut.
Ich war da sehr zufrieden mit. Ja. Und wenn Skiri nicht spielen kann, dann wäre er da so mein Kandidat. Und dann hast du davor dann auch wieder ein Götze und ein Usun. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit zwei Stürmern spielen. Ich weiß, dass Topmüller das eigentlich auch gerne will bei solchen Spielen, aber er hatte ja auch in der Pressekonferenz nach dem Kiel-Spiel gesagt, dass Michy Batshuayi und Wahi da doch durchaus noch ein bisschen ja, Eingewöhnungszeit brauchen. Also von daher wären das für mich eher so Einwechselkandidaten.
Alles klar. Ja, gerne. Also du würdest im Endeffekt nur positionsbedingt Collins raus und ja. Tuta auf die rüber, Koch in die Mitte und Højlund sozusagen ersetzen durch entweder den Stamm Sechser Skiri oder Dahoud.
Ja, das wäre meine, okay. Meine Variante, wie ich da aufstellen würde. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie den ultimativen Matchplan in der Hinterhand.
Leider habe ich den tatsächlich nicht. Ich hatte erst überlegt, ob wir, aber es wäre total verrückt, auch vorne an dem System was zu ändern, weil Usun wirklich auch gut funktioniert hatte.
Ja, definitiv.
Wäre eigentlich bescheuert, weil ich hätte gerne, ich war so ein bisschen auf dem Trichter, dass du versuchst wirklich dann über die Seiten mit ein bisschen Tempo zu kommen. Das nehmen wir uns natürlich, wenn wir jemanden wie Knauf überhaupt nicht in die Aufstellung mit einnehmen. Ich finde Christensen immer top, aber er bringt halt für mich nach vorne hin nicht so ein Tempo wie jetzt beispielsweise ein Knauf mit ins Spiel. Das ist halt einfach so. Ein Usun rauszunehmen, ein Knauf ist auch überhaupt keine Option für mich. Ein Götze brauchst du, weil er momentan wirklich auch eine gute Form hat.
Gerade so super unterwegs. Also die einzige Variante, die ich vielleicht noch sehen würde, wäre, dass du Knauf nicht auf der rechten Seite laufen lässt, sondern auf der linken Seite.
Aber da ist Brown auch
dann
gut gewesen.
Dann anstatt von Brown, der aber auch ein super Spiel am Wochenende gemacht hat.
So ist es, ja.
Und du kannst auch gut nochmal, wenn es dann hinten raus hingeht und du es schaffst, dieses Spiel vielleicht auch irgendwie eng zu halten und die Bayern so ein bisschen unter Zugzwang bringst, finde ich, kannst du auch gut nochmal einen Knauf und einen Bahoya dann auch einwechseln und hast dann nochmal ein bisschen mehr Speed auf den Außen. Ja, du machst damit vielleicht ein bisschen weiter auf und gehst halt in ein höheres Risiko, aber die Bayern wollen ja auch den Vorsprung halten oder vergrößern.
Richtig.
Ja, und das ist dann vielleicht auch der Vorteil dabei, dass das Sonntagsspiel ist. Das heißt, die wissen, wie auf den anderen Plätzen gespielt worden sind oder ist. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, haben die da halt schon auch einfach Druck. Also ich würde das schon taktisch auch so ein bisschen ausnutzen wollen.
Ja, also wie gesagt, bin ich voll bei dir, ist völlig in Ordnung. Ich gehe auch voll mit der Aufstellung mit. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit die Bayern sich tatsächlich davon beeindrucken lassen, was auf den anderen Spielplätzen war. wahrscheinlich wird es so sein, dass wir generell aufpassen müssen, dass wir, es ist meistens ja so, wenn wir zu offensiv stellen, dann kann es natürlich auch hinten sehr schnell sehr problematisch werden. Das dürfen wir, das darf natürlich auch nicht passieren. Wir müssen aus einer stabilen Defensive kommen. Deshalb hoffe ich auch, dass ein Robin Koch wieder zurückkommt.
Ja.
Die anderen drei haben mir auch nicht schlecht gefallen in der Kombination. Es war aber natürlich auch jetzt keine Herausforderung in dem Sinne mit Kiel. Die waren einfach nicht so fordernd, dass die jetzt da bei dem Spiel ein Riesenproblem auf dich hast zukommen sehen. Und ein Koch immer mit seiner Erfahrung. Und auch wenn ein, ich sag mal, wir haben es vorhin schon gesagt, Harry Kane oder sonst jemand dann als Nebenspieler noch einen Koch hat, glaube ich, ist der Respekt ein anderer, als wenn jetzt, was weiß ich, ein Collins dasteht. Auch wenn der jetzt auch ein solides Spiel macht.
Ja.
Muss mal gucken. Ne? Also das ist so, du hast vorhin schon richtig gesagt, Auswechselspieler haben wir auch noch, brauchen wir auch noch an der Seite, damit wir ein bisschen frische Power reinbringen können. Im Sturm würde ich mir dann tatsächlich wünschen, dass wenn du frühzeitig erkennen solltest, dass es eher problematisch wird mit der, ich sag mal, Spielstandssituation, dass du nicht anfängst, dann hinten irgendwie groß zu mauern und auf Ergebnis halten, sondern wirklich dann eher in die andere Richtung und Vollgas nach vorne und versuchst noch was zu holen, anstatt jetzt irgendwo Ergebnis betonieren. Weil ich glaube, du hast hier viele Möglichkeiten, auch diese nicht unbedingt sattelfeste Abwehr mit den passenden Spielern auch unter Druck zu setzen. Wenn du da natürlich überhaupt keine Entlastung nach vorne hast und die Offensive nicht performt, dann ist klar, dass man da auch hinten, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo jeder Sturmlauf, dann warst du froh, wenn du mal in die andere Hälfte gekommen bist. So darfst du erst gar nicht vom Kopf her und von der Aufstellung her agieren. Das bringt uns nicht weiter.
Nee.
Und die Tordifferenz ist ja auch in Ordnung. Das heißt, auch selbst wenn es dann mal ein bisschen schief gehen sollte, ist das jetzt nichts, wo du sagen musst, oh Gott, aber auf die ein, zwei Tore, die sind jetzt in der Endabrechnung das absolut Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Ja. Dann lieber versuchen, wirklich da was mitzunehmen. Ist zumindest meine Meinung. Manche sagen ja, lieber dann gucken, ob du nicht irgendwie ein niedriges Ergebnis gegen die Bayern. Das ist meiner Meinung nach eher Quatsch. Den Anspruch sollten wir mittlerweile auch haben, dass wir da eher versuchen, mal mitzuspielen, als dass wir uns hinten reinstellen.
Ja, also das definitiv. Schauen wir mal, wie es wird. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein torreiches Spiel wird, wenn ich die Statistiken so richtig gesehen habe. Dann haben beide Mannschaften im Schnitt pro Spiel über 2 Tore geschossen. Also das könnte auf jeden Fall ein interessantes Fußballspiel da am Sonntag werden. Was ist denn dein Tipp für das Spiel?
Dadurch, dass ich nicht gegen die Eintracht tippen möchte, tippe ich hier auf ein 1-2. Also wir gewinnen 2-1 gegen die Bayern.
Okay, ich sag, das wird das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel, ein 3-3.
Ui, okay.
Ja. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel am Sonntag.
Ja, wäre genial. Also stell dir mal vor, du holst einen Punkt oder holst hier sogar 3 Punkte. Das ist natürlich genial. Ich weiß gar nicht, wie spielen denn Leipzig, gegen wen spielen die denn? Die spielen gegen Heidenheim, glaube ich, gegen die hinten, ne?
Leverkusen spielt in Kiel und Leipzig spielt zu Hause gegen hinten, Heidenheim, ne? Genau.
Ja, genau. Also da wäre schon gut, wenn du natürlich einen Punkt mitnimmst.
Leverkusen spielt Samstagmittag. Leipzig spielt Sonntagmittag, ist das Spiel davor. Topspiel am Samstagabend, Dortmund gegen Union. Ja, ich weiß nicht, ob Dortmund gerade so Topspielcharakter hat.
Das ist schon krass.
Ja, also, dass die da hinten halt immer noch irgendwie da so drinstehen. Die müssen auch jetzt ernsthaft aufpassen. Die können am nächsten Spieltag von Augsburg überholt werden. Und wenn die gegen Union verlieren, dann ist auch Union bis auf 3 Punkte quasi an die ran.
Sogar 2 Punkte, oder? Ja.
Nee, 6 Punkte haben die jetzt aktuell Abstand.
Dortmund und Union, nee, die sind
Dortmund
doch,
hat 29 Punkte, Union hat 23.
Okay, bei mir haben die 24 in der Tabelle. Hä?
Kann das noch zusammenhängen mit dem Unentschieden? Die hatten okay. doch das Unentschieden gegen Bochum, was doch dann für Bochum gewertet wurde. Das war doch diese Aktion mit dem Feuerzeug.
Ah, okay. Da ist das hier in der Tabelle wahrscheinlich einfach nicht abgezogen. Ja. Ne? Beim Kicker hatte ich nämlich geguckt.
Ja, das kann sein. Ich habe hier gerade Sofascore offen und da haben sie 23 Punkte. Das würde ja dann dazu passen.
Aha, die Berufung ist noch offen.
Ja, wahrscheinlich.
Dementsprechend ist es noch nicht. Ah, okay.
Ja,
ja. Ja, hier eben, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wie man so schön sagt. Also wer sich wundern sollte wie ich und am 18.02. diese wunderbare Kicker-Tabelle aufgemacht hat und 24 Punkte bei Union gespielt hat, sollte einmal etwas weiter nach unten scrollen, dann sieht er auch, dass es tatsächlich daran liegt.
Genau, wenn die Berufung scheitert oder wenn halt eben, ich weiß gar nicht, die hatten aber glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt Berufung gegen das Urteil eingelegt hatten oder nicht. Ich vermute aber mal, wenn sie das so bleibt, dann haben sie nur 23 Punkte. Jedenfalls kommen sie mit einem Sieg doch sehr deutlich an Dortmund dann auch an.
Klar.
Ja.
Na, du hast ja schon vorhin das Richtige gesagt. Normalerweise ist es ja schön, dass wir mal nicht in diesen Regionen der Tabelle rumschauen müssen, sondern tatsächlich da oben stehen. Und wenn du hier wirklich es irgendwie schaffen solltest, bei den 2 Spielen nicht ohne Punkte rauszugehen, dann ist das schon eine nette Sache, wenn du auch Union dann vor der Tür hast und die vor weitere Probleme im Abstiegskampf dann bringen kannst.
Ja, da gibt es andere Mannschaften, die ich gerne eher in weitere Abstiegsnöte bringen würde. Ne? At you, Hoffenheim. Also das Thema muss jetzt auch langsam dann mal durch. Ja.
Die haben halt leider dreifach gepunktet am Wochenende gegen Bremen, ne?
Jetzt am kommenden Wochenende spielen sie gegen Stuttgart, da wird die Nummer hoffentlich dann anders aussehen.
Ja. So sieht's aus.
Gut. Genau. Also all das findet am Sonntag statt und was am Sonntag auch nochmal stattfindet, ist die Bundestagswahl. Nochmal kleiner Aufruf von uns an euch da draußen. Denkt bitte dran, wählen zu gehen. Das ist ein Grundrecht, was ihr habt, was es glücklicherweise bei uns gibt. Die Möglichkeit, eine Regierung zu wählen, was es nicht in allen Ländern dieser Welt gibt. Von daher macht davon bitte reichlich Gebrauch, also reichlich in Form von, ihr dürft eine Stimme abgeben. Aber macht das bitte, geht am Sonntag wählen, falls ihr auf dem Weg zum Auswärtsspiel der Eintracht seid und vielleicht noch nicht per Briefwahl gewählt habt, dann guckt mal, ob es noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie kurzfristig vorher die Briefwahlunterlagen noch irgendwie abzugeben oder dann tatsächlich, bevor ihr die Reise gen Süden antretet, vielleicht noch im Wahllokal vorbeizuschauen und eure Stimme dort abzugeben. Das wäre auf jeden Fall essentiell.
So ist es.
Dann lass uns doch noch kurz über die Mitgliederversammlung sprechen. Gestern Abend war die Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt vom e.V. in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Es waren etwas mehr als 1000 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Und es gibt so ein paar Sachen, die wir uns mal rausgeschrieben haben, die wir nochmal irgendwie aufgreifen wollten. Das eine, was ich jetzt nochmal sehr bemerkenswert fand, war, dass wir ja nochmal einen ordentlichen Sprung bei den Mitgliedern hingelegt haben und jetzt bei 150.000 Mitgliedern sind und sind damit, so wurde es zumindest beschrieben, der weltweit mitgliederstärkste Verein, Mehrsportartenverein, also mit einer so großen Sportvielfalt im Verein. Wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt, als Peter Fischer den Verein als Präsident übernommen hat, wir irgendwie mit einer kleinen vierstelligen Mitgliederanzahl da unterwegs waren. und ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit uns noch gefeiert haben, dass wir über 100.000 Mitglieder haben, jetzt 150.000 Mitglieder, das ist schon nochmal eine ganz gewaltige Nummer, ja.
Ja, definitiv, wobei ich glaube jetzt der Sprung zur letzten Erfassung war der, glaube ich, 145.000, also 5.000 nochmal dazugekommen, ist auf jeden Fall eine super Sache und du merkst, ich glaube in der Bundesliga sind wir Platz 3, der einzige Verein, der sonst noch da oben ist, ist glaube ich Schalke, also als Zweitligist, der glaube ich noch vor uns mitsteht, aber 150.000, das ist schon eine wahnsinnig geile Zahl. Und da muss man wirklich sagen, das System hat sich natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, nicht zu einem Zwang entwickelt, auch Mitglied zu sein. Bei vielen weiß ich, dass sie auch Mitglied geworden sind, weil sie gemerkt haben, anders kommt man gar nicht mehr an Tickets dran, so ungefähr. Also auch die Entwicklung des Vereins mit seinen Kehrseiten der Erfolge bietet natürlich dann auch entsprechend ja sozusagen Änderungen in der Struktur für die Leute, weil es natürlich dann schon mit diesen Vorverkaufsphasen für Mitglieder etc. Dann auch wieder natürlich Anreize gesetzt werden, auch Mitglied zu werden. Dementsprechend ist natürlich auch zu erklären, war dieser enorme schnelle Anstieg. Und ansonsten muss man ja wirklich sagen, die Eintracht ist auch dort, wie sagt man so schön, nicht nur auf dem Aufsteigen ab, sondern in kurzer Zeit astronomisch gestiegen. Also wie du sagst, wenn du überlegst, von wenigen Tausend auf 150.000 in einer sehr, sehr überschaubaren Zeit, da haben sie schon krass was geleistet.
Ja, das definitiv. Zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die von uns letzte Woche schon angesprochene Kapitalerhöhung wurde beschlossen. Es gab ja vorher auch nochmal Redebeiträge von Mitgliedern, sowohl für diese Kapitalerhöhung, allerdings auch gegen diese Kapitalerhöhung. Und am Ende hat man mit etwas mehr als 78% Ja-Stimmen diese Kapitalerhöhung beschlossen. Das heißt, der Verein, man wird da jetzt nochmal Aktien rausgeben, man wird ein Darlehen über diese 15 Millionen aufnehmen, um quasi von diesen herausgegebenen Aktien die 67,89%, also um quasi den Anteil des Vereins da aufrecht zu erhalten, wird man quasi dann da kaufen. Das Ganze soll irgendwie über die Lizenzgebühren dann auch mit abgewickelt werden und man erhofft sich aus den restlichen Aktien, die ja dann entweder an bestehende Aktionäre oder an neue Aktionäre ausgegeben werden dürfen, aber neue Aktionäre nur, wenn die sich dauerhaft dazu verpflichten, das Stimmrecht an den e.V. abzugeben, wird man dann, ja, man rechnet jetzt erstmal so mit irgendwas um die 22 Millionen irgendwie einnehmen, schließt aber auch nicht aus, dass man damit dann einfach auch nochmal mehr Geld einnehmen kann, um den Eigenkapitalanteil in der Bilanz zu erhöhen, um diese ganzen Kosten für Fremdkapital, was in den letzten Jahren gestiegen ist, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und da einfach auch so ein bisschen flexibler zu sein und um zu verhindern, dass man ja doch vielleicht an irgendeine Art und Weise gezwungen ist, Spieler früher zu verkaufen, als man das vielleicht tun möchte, weil man irgendwie aus dem sportlichen Erfolg nicht das Geld rausholen kann, mit dem man jetzt aktuell irgendwie planen kann. Ich meine, wir sprechen jetzt darüber, dass wir irgendwie auf Platz 3 sind. Wir sprechen aber auch immer wieder dafür, dass es durchaus mal drin sein muss, dass man so ein Jahr mal eben vielleicht nicht international spielt. Auch das ist ja nicht komplett unmöglich. Und dem versucht man da so ein bisschen entgegenzuwirken. So 100%, wie diese Modalitäten jetzt aussehen werden, konnte man dem Ganzen jetzt auch nicht entnehmen, aber ich habe es zumindest so verstanden, dass es da auch nochmal dann weitere Informationen im Verlauf dieser ganzen Aktion dann geben würde. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Dennis?
Soweit denke ich, passt das. Du hast sehr viele richtige Sachen auf jeden Fall hier schon angesprochen. Man muss ja immer sich das anschauen, diese ganzen Finanzmodalitäten, was ist zu berücksichtigen, was will man eigentlich damit erreichen? Ich denke, da hast du sehr viel jetzt schon genannt. Es geht ja im Endeffekt wirklich darum, die Eigenkapitalbasis zu stärken. Du hast richtig gesagt, man will Zwangsverkäufe verhindern. Das heißt, genau, Entwicklungen unterbrechen zu müssen oder nicht den Zenit des entsprechenden Marktwertes abschöpfen zu können, sondern vorher schon ab oder auch irgendwelche Problemphasen. Du hast es gesagt, ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb oder auch unerwartet hohe Kosten durch, was weiß ich auch immer, abzufedern, ist natürlich immer extrem gut und angenehm, wenn du eine Eigenkapitalbasis hast, die du Fremdkapital wieder entgegenstellen kannst, einfach um Kosten einerseits zu sparen und handlungsfähig zu bleiben. Deshalb alles meiner Meinung nach, alles auch gut, alles sehr richtig. Und man muss jetzt sagen, 78%, auch in Ordnung. Im Vorfeld war ja schon die Rede davon, wenn das nicht durchgeht, wäre es eine Art Misstrauensvotum gegen den gesamten, ja, ich nenne es jetzt mal, den gesamten Stab, der so um die Eintracht im, dem Finanzbereich da unterwegs ist. So weit hätte ich es vielleicht nicht ausgeführt. Trotzdem ist das für mich auch beruhigend, dass da jetzt Ruhe reinkommt, dass die Eintracht weiter in den Entwicklungsweg gehen kann. Und wenn man sich anschaut, welche Summen heute im Fußball, in dem gesamten Geschäft international, ist dann nochmal verrückter, aber auch bei uns in Deutschland hier, da einfach eine Rolle spielen und was da für Summen mittlerweile, mit was da jongliert wird, das ist im Endeffekt dann nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wieder. Ja. Aber hoffen wir einfach, ich denke, damit tut niemandem weh, weil ja, du hast richtig gesagt, ja auch der eigene Anteil entsprechend über einen Kredit finanziert und gekauft wird, die Lizenzen dann wieder zur Rückführung, Lizenzgebühren für Rückführung von Krediten und so weiter genutzt werden. Also es klang alles sehr, sehr durchdacht. In die Hintergründe und die Kleinigkeiten reinzugucken, da werden wir wahrscheinlich eh nicht alle Details zu Gesicht bekommen oder sie vielleicht auch gar nicht alle verstehen. Auf der anderen Seite, für uns zählt doch immer nur, eine ganz wichtige Sache ist, dass das Mitsprache oder das Hauptentscheidungsrecht eben dort bleibt, wo es sein soll, nämlich nicht bei irgendwelchen jonglierenden Finanzmogulen, sondern tatsächlich der Verein da mitreden kann und daran ändert sich ja an sich nichts.
Genau, also ne, man bestrebt ja auch weiterhin da, sowohl bei den bisherigen Aktionären als auch bei den neuen Aktionären, sich jetzt nicht, und das war ja auch das, was nochmal auch im Rahmen der Mitgliederversammlung explizit erwähnt wurde, man redet jetzt hier nicht von irgendwelchen Geldern aus irgendwelchen Staaten, die fragliche Methoden vielleicht haben, wie sie an dieses Geld rankommen oder die einfach das Glück haben, irgendwie auf einer großen Menge an Rohstoffen irgendwie zu sitzen, sondern es sind halt weiterhin auch hier eher Vereinigungen oder eher Fan-Zusammenschlüsse aus dem Umfeld der Eintracht, die dann da als Aktionäre irgendwie auftreten werden. Also von daher dann auch einfach die Hoffnung, dass man da sich jetzt nicht irgendwelche komischen Dinger damit ins Boot holt.
Passt.
Genau, und dann gab es noch eine Sache, die ist uns im Vorgespräch zu dieser Sendung aufgefallen, die aber vielleicht auch für den ein oder anderen interessant ist. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mal kurz drüber gesprochen, dass es eine neue Beitrags- und Gebührenordnung geben soll, die ab Mitte 2025 dann in Kraft tritt. Und was im Zuge dessen der Anpassung dieser neuen Beitrags- und Gebührenordnung gänzlich wegfällt, und dem wurde auch zugestimmt, ist der Wegfall der reinen Fördermitgliedschaft. Also bislang war es möglich, laut Satzung eine reine Fördermitgliedschaft für Erwachsene abzuschließen, also eine Einzelmitgliedschaft zu einem Jahresbeitrag von 48 Euro. Diese Mitgliedschaft hat keinerlei Redestimmrecht, weder aktiv noch passiv irgendwie Teilnahme an der Mitglieder. Versammlung, sondern war halt wirklich nur, man konnte Fördermitglied sein, hat bezahlt, man hatte die Möglichkeit darüber auch bestimmte Vergünstigungen im Umfeld des Vereines mit in Anspruch zu nehmen, und die fällt in der neuen Beitrags- und Gebührenordnung weg und wird überführt in entweder ein, also entweder automatisch überführt in eine Mitgliedschaft, eine passive Mitgliedschaft in der Fan- oder Förderabteilung, oder ihr könnt alternativ wählen, ob ihr passiv in eine Sportabteilung irgendwie eintritt. Gebührentechnisch macht es keinen Unterschied. In beiden Fällen ist die Einzelmitgliedschaft für einen Erwachsenen dann bei einem Jahresbeitrag bei 90 Euro, also quasi eine Verdopplung. Wenn ich das so den Dokumenten entnommen habe, dann hat der Verein aktuell etwas um die 10.000 Mitglieder, die eine reine Fördermitgliedschaft haben. Also falls ihr da draußen bislang ein reines Fördermitglied seid, dann werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein Infoschreiben des Eintracht e.V. bekommen, dass es diese Mitgliedsform nicht mehr gibt und dass man euch in eine Fan- oder Förderabteilung überführt. Also nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Ich glaube, das könnte noch bei dem einen oder anderen zu erhobenen Augenbrauen führen. Oder wie siehst du das, Dennis?
Ja, klar, logisch. Es war ja viel auch sicherlich, vielleicht der ein oder andere hat gesagt, ich brauche eigentlich kein Mitspracherecht und möchte aber trotzdem von Rabatten oder Möglichkeiten der, ja, ich sag mal, die eben ein Fördermitglied dann bei der Eintracht nutzen konnte bisher, für einen vergünstigten Preis teilhaben. Das ist nicht mehr möglich. Sind jetzt eben, ich sag mal, eine Überführung von, ja, du sagst es, jetzt waren es vorher 76, jetzt sind es 90 Euro sowieso, für die Fördermitglieder von 48 auf 90. Das ist schon ein Sprung, aber im Großen und Ganzen, es sind natürlich trotzdem nur 10.000 von 150.000 Mitgliedern gewesen. Das heißt, es wird jetzt nicht jeden treffen. Trotzdem kann ich schon verstehen, wenn der ein oder andere sagt, warum, wieso, weshalb, verstehe ich nicht so ganz. Welche Begründung gibt es denn dafür, das wegfallen zu lassen? Da hattest du ja, René, auch so ein bisschen im Vorfeld der Sendung auch nochmal gesagt gehabt, eigentlich, klar, es war diese Begründung eben Identifikation, Stimmrecht und so weiter ausführen, sehen wir eigentlich für alle wichtig und gut und Vereinfachung, glaube ich, des gesamten Ablaufkonzeptes der Gebührenordnung und Gebührenabrechnung. Ja, individuell sicherlich für den einen oder anderen 42 Euro mehr ist jetzt nicht nur eine Bratwurst, aber es ist im Endeffekt wirklich eine Sache, die schon gut ist, wenn sie auch ordentlich und klar dann kommuniziert wird. Und da bin ich mal gespannt, wie auch die Situation sein wird, wie dieses Schreiben formuliert sein wird, ob es ein absolutes Standardding ist, dass einfach gesagt wird, okay, tut mir leid, ist nicht mehr im Angebot, hier ist das nächste, friss oder stirb. Das wäre ein bisschen schade. Ich fände es schon schön, wenn man die Leute so ein bisschen auf der Reise mitnimmt. Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin auch Fan- und Fördermitglied. Dementsprechend für mich sind es die klassischen, was sind es dann, was 76 sind es aktuell, 90, 14 Euro. Von 76
auf 90 geht's hoch bei den anderen Mitgliedschaften, genau. Und Familienmitgliedschaft geht von 120 Euro in der Fan- und Förderabteilung auf 160.
Ist auch nicht toll, aber gut, alles wird teurer, kann man jetzt sagen. Auf der anderen Seite, wenn es gut begründet ist und wenn es im Endeffekt tatsächlich notwendig ist, jetzt wurde das andere mit einer sehr großen Mehrheit, du hast vorhin von weit über 90% gesprochen, dieser Wegfall der Fördermitgliedschaft bestimmt in der Mitgliederversammlung, dann sieht man auch, dass es anscheinend einen großen Willen dazu gibt, das so durchzusetzen, umzusetzen. Wie gesagt, ich würde mich über eine gute Begleitschreiben, Informationen nochmal freuen, damit man einfach die Leute mitnimmt und dann niemanden verbrellt und sagt, ist halt so. Wäre ein bisschen schade, oder siehst du es anders?
Ja, also wie du schon sagst, es kommt jetzt sehr darauf an, wie das Ganze dann kommuniziert wird an dieser Stelle. dass Mitgliedsbeiträge angepasst werden müssen und die Zustimmung zu der Anpassung der Mitgliedsbeiträge waren dann übrigens nur noch 73% der anwesenden Stimmberechtigten, aber es wurde eben dem wurde eben zugestimmt, aber ne, da steht auch drin, dass die Beiträge das letzte Mal 2012 angepasst worden sind. Also das ist jetzt auch 12 Jahre her. Seitdem sind die Mitgliedsbeiträge stabil geblieben. Wir wissen alle, wie das in diesem Zeitraum auch mit Inflation und so weiter ist. Also da hat man sehr, sehr lange einen bleibenden, einen stabilen Mitgliedsbeitrag gehabt. Und das muss man jetzt eben auch ein Stück weit dann irgendwie dann sicherlich auch irgendwann mal anpassen. Und ne, ja, wir hatten es vorhin grob durchgerechnet, allein für diese 10.000 Fördermitglieder, wenn die jetzt 42 Euro, hört sich irgendwie viel an, aber das sind ja dann auch auf den Gesamt, auf die Gesamtmasse gesehen, sind das irgendwie 42.000 Euro, die jetzt dadurch mehr reinkommen. Das ist jetzt für den Verein auch nicht wahnsinnig viel. Aber klar, man hat natürlich auch da irgendwie gestiegene Ausgaben und so weiter. Also irgendwie muss man das auch irgendwann mal so ein bisschen dann ranziehen. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die Schreiben dazu ausfallen werden, wie du es schon gerade gesagt hast, speziell zu den Leuten, die jetzt in so einer reinen Fördermitgliedschaft sind, die es nicht mehr gibt.
Also 420.000, ne? Bei 42, wenn du sagst, ja, 10.000 Mitglieder.
Ja.
420.000 müssten es ja dann sein. Ja. Ist schon Geld auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich sag mal so, es ist ja oft so, es sind vielleicht auch Leute dabei, die sagen, Mensch, 42 oder 48 Euro war schon ätzend, sich irgendwo abzusparen.
Mit Sicherheit gibt es da eine ganze Reihe Menschen, für die ist es wahnsinnig viel Geld, die das einfach machen und weil sie den Verein irgendwie unterstützen wollen, vielleicht gar nicht mal unbedingt, um jetzt irgendwie die Möglichkeit zu haben, irgendwie an Karten ranzukommen, sondern einfach, weil der Verein Eintracht Frankfurt für sie eine Herzensangelegenheit ist und weil sie den Verein irgendwie so ein bisschen mit unterstützen wollen und für die 42 Euro unter Umständen ein Wocheneinkauf sind oder sogar noch mehr, die dann da halt richtig irgendwie dran knapsen müssen. Also das wird es mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen da geben. Gerade ne, Inflation war jetzt das Argument, dass man das auch irgendwann anpassen muss. Das wird vielleicht auch für den einen oder anderen dann der Fall sein. Deswegen er sagt, nee, ich habe überall gestiegene Kosten, ich muss irgendwo die Reißleine ziehen. Und da ist so ein Anstieg halt schon auch einfach eine Nummer. Ja.
Da müsste man sich jetzt genauer nochmal anschauen, ob es auch für so Leute, die diesen Kriterien dann entsprechen, auch vergünstigte Mitgliedschaften gibt. Das weiß ich gar nicht, weil ich meine, es gibt ja für Kinder bis 6 ist es ja, glaube ich, kostenfrei. Ich meine auch, dass es irgendeine ermäßigte Mitgliedschaft gab, früher zumindest, aber...
Ja, also es gibt nach wie vor noch ermäßigte Möglichkeiten auf jeden Fall für Schüler und Studenten. Soweit ich das verstehe, also hier steht, ermäßigungsberechtigt sind Schüler, FSJler, Studenten, Auszubildende, Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50%, Rentner, und auch Menschen, tatsächlich auch Menschen, die gerade nicht in einem Beschäftigungsverhältnis sind, können auch eine Vergünstigung bekommen. Er braucht halt dafür einen schriftlichen Nachweis, was aber
ja,
auch
klar, nachvollziehbar logisch. Ist. Ja. Was ist denn die ermäßigte, was kosten die jetzt?
44 Euro.
44 Euro. Okay, gut, das ist doch auf jeden Fall auch eine faire
Sache. 36 Euro in der alten Variante sind jetzt 44, also auch ein leichter Anstieg. Aber ja, gibt es die Möglichkeit, eine ermäßigte Mitgliedschaft in der Fan- oder Fan- und Förderabteilung zu haben, wenn man halt eben einen entsprechenden Nachweis erbringt?
Ja, ist doch schon mal gut, dass daran auch gedacht wurde, aber das ist ja prima.
Ja. Also schaut euch das bitte nochmal in Ruhe an, wenn ihr davon betroffen seid. Und ich gehe mal davon aus, dass es da eine entsprechende Kommunikation dann geben wird. Gab es sonst noch irgendwas im Rahmen der Mitgliederversammlung, was du besprechen möchtest. Ich glaube, der Rest war alles relativ klar, viele Formulierungsänderungen. Vielleicht noch ein Punkt, wenn wir gerade bei dem Thema Formulierungsänderungen sind. Man hat im Paragraph 3 den dritten Absatz jetzt nochmal erweitert. Der hieß ja bislang, der Verein handelt frei von parteipolitischen, weltanschaulichen und religiösen Bindungen. Der wurde jetzt nochmal erweitert um den folgenden Text und lautet jetzt in Gänze, der Verein handelt frei von parteipolitischen, weltanschaulichen und religiösen Bindungen und bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er tritt verfassungs- und fremdenfeindlichen antisemitischen Bestrebungen und Einstellungen sowie der Diskriminierung insbesondere aufgrund von Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religionszugehörigkeit, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Identität oder einer Behinderung aktiv entgegen. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis, dass man eben das, was von jeher eigentlich schon Bestandteil der Art und Weise war, wie der Verein gehandelt hat, da einfach dann auch nochmal auch in ganz klaren, unmissverständlichen Worten da in diesem Paragraphen ergänzt wurde.
Alles prima, auf jeden Fall ist immer extrem sperrig sozusagen, wie du sagst, was du jetzt da, diesen ganzen Satz, wenn du schaust, dass du auch, musst ja immer schauen, dass du auch nichts vergisst oder niemanden vergisst, um einfach auch diese Gesamtheit wieder darzustellen. Theoretisch wäre schön, wenn es reichen würde, ne, alle und aber es ist natürlich klar, dass dann du idealerweise auch die einzelnen Gruppierungen mit in die Aufzählung aufnimmst. Ich finde einfach, diese Paragraphen sind generell immer, wenn du es gerade so machen möchtest, wie es die Eintracht, nämlich wir möchten alle, dass alle drin sind und es soll alle auch mit genannt werden, wird einfach so ein Paragraph sehr lang und sehr ich finde es immer sperrig zum Lesen, aber das ist einfach wahrscheinlich, ist vielleicht auch für mich, ja. Ne, das ist aber normal und ich finde es toll, wie du sagst, dass man das auf jeden Fall nochmal ausdrücklich mit aufgenommen hat. Wie gesagt, ist für mich einfach nur, wenn man so, das wirkt für mich immer wie so ein Riesenklotz auf einmal, oh Gott, jetzt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und der und das und das und das. Und im Endeffekt ist es aber genau das, was es eigentlich benötigt, nämlich eine Wertschätzung und eine Darstellung und das ist eine gute, gute Sache, finde ich auch.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, dann haben wir auch dieses Thema der Mitgliederversammlung hier jetzt so umfänglich, wie es gerade irgendwie möglich war, beziehungsweise so wie wir uns das jetzt hier aufgeschrieben haben, behandelt. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, noch Punkte habt aus der Mitgliederversammlung, die ihr, wo ihr denkt, dass wir die ansprechen sollten, dann lasst es uns doch gerne wissen, entweder in den Kommentaren auf den Social Media per E-Mail whatsoever. Dann können wir das vielleicht in einer der nächsten Sendungen nochmal mit aufnehmen. Und wenn ihr vor Ort wart, dann würden wir uns natürlich auch gerne über eine kurze Info freuen, wie denn so aus eurer Sicht der Eindruck bei der Mitgliederversammlung und auch die Stimmung da so war. Ich bin da immer durchaus sehr interessiert dran, wie das abgelaufen ist. Jo. Ich glaube, in dem Sinne haben wir es für die Woche wieder zu Papier gebracht, wollte ich schon gerade sagen. Aber es ist ja eher zum Tonband oder zum Laptop gebracht in dem Fall.
Genau, in die schöne digitale Spur haben wir es gebracht, genau. Ich denke, wir zwei haben jetzt genug gebabbelt.
Ja, jetzt, mein Mund wird schon ganz fusselig. Damit würde ich sagen, beenden wir das Gebabbel für diese Woche. Vielen, vielen Dank, wenn ihr dabei wart. Nochmal der Hinweis und der Aufruf, geht wählen, ja. Oder wie Axel Hellmann es gesagt hat, geht richtig wählen. Am Wochenende wählt Parteien, die auf dem festen Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Geht wählen am Sonntag. Danach schaut euch das Spiel der Eintracht gegen den FC Bayern an und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.